wie ihr sicher alle schon gehört habt, erobert die Bundeswehr ja gerade einen neuen Kampfraum. Und genau diesen möchte uns Alexander näher bringen, der früher mal hier in Dresden war und jetzt aber sozusagen schon untergetaucht ist und sich im Vogtland versteckt. Viel Spaß.
Genau. So, ja, hallo erstmal. Electronic Warfare. Ich würde erstmal ganz kurz ein bisschen paar Definitionen machen, damit wir wissen, wovon wir reden. Was das größte Missverständnis ist, also diese ganzen Cyberpla, was da von unseren Politikern kommt, hat mit Electronic Warfare nichts gemein. Dieser ganze Cyberwar findet im Internet und anverwandten Netzen statt, während Electronic Warfare das elektromagnetische Spektrum als, wie es so schön heißt, im Militärbereich Kampfraum hat. Vielleicht noch mal ganz kurz, bevor das jemand denkt, also ich bin kein Militärfanatiker, im Gegenteil, also ich finde, Militär ist eine der merkwürdigsten Formen menschlichen Zusammenlebens. Und es ist auf der anderen Seite äußerst faszinierend, was die sich so einfallen lassen, das Selbstverständnis, was die so entwickeln und auch, man muss zugeben, die Kreativität, die dort herrscht. Man glaubt es kaum. Also trotz Befehl und Gehorsam gibt es da immer wieder Leute, die sehr, sehr kreativ sind im destruktiven Bereich. So, allein der Begriff Electronic Warfare, kurz abgekürzt EW, das ist das, was ich jetzt hier meistens verwende. Das ist ein typischer NATO-Begriff. Die Bundeswehr spricht von elektronischer Kampfführung, ELOKA. Ja, klar, müssen irgendwie einen komischen Begriff dafür finden. Und im ehemaligen Ostblock ist der Begriff funkelektronischer Kampf, Radioelektrona, ja, Borba, ich hoffe, ich habe das jetzt richtig ausgesprochen, beziehungsweise Übersetzungen in die jeweiligen Sprachen üblich. Die Sachen, was die Leute machen, sind allerdings sehr, sehr ähnlich. Hier unten sind noch ein paar Logos von den einzelnen Sachen. Ganz links Bundeswehr, Navy Intelligence der USA und die radioelektronischen Kampfgruppen von Russland. Man sieht auch schon so an den Logos, außer dass der Bundeswehr, das ist ein bisschen ja, einfacher gestaltet, wie die Leute so drauf sind. Der ganze Bereich Electronic Warfare, wie gesagt, ist verschieden von Cyberwar. Und es gibt natürlich Schnittstellen, das muss man auch sagen. Also es gibt immer wieder Sachen, die ineinander gehen. Schwer da wirklich auch strikte Grenzen zu sehen. Kurz zur Geschichte. Die militärische Nutzung des elektromagnetischen Spektrums, also zu Deutsch Licht, Funk und so weiter, ist älter als die Luftwaffe. Der erste Einsatz, den ich, also belegter Einsatz, den ich finden konnte, war am 15. April 1904 im Krieg zwischen japanischem Kaiserreich und im zaristischen Russland. Und da hat Russland einfach seine Funkgeräte auf seinen Kriegsschiffen genommen, rauschend drauf mit voller Leistung die Kommunikation zwischen den japanischen Kriegsschiffen gestört und dadurch halt die Kommunikation gestört oder unmöglich gemacht. So einfach geht's heute natürlich nicht mehr. Also das ist ein, also wer heute einfach nur meint, ich schicke da einen Träger raus, also eine Trägerwelle und bügel damit was weg, der hat verloren. So, der Krieg im elektromagnetischen Spektrum heißt, Schall zählt im weitesten Sinne mit dazu, obwohl es kein Elektromagnetismus ist, der da, also Funk oder Licht oder sowas ist. In U-Booten ist es üblich, zuzuhören, wie andere Schiffe klingen, kann denen dann auch zuordnen, was das für eine Größe hat, ist das Überwasser, Unterwasser, was tun die da gerade und so weiter. Das ist ein klassischer Fall von Electronic Warfare, auch wenn es in dem Fall wenig elektronisch ist. Funk in allen seinen Auswirkungen und Ausformungen, also als Sprechfunk, Richtfunk, Datenfunk, was auch immer, ist natürlich einer der ganz weit vorne liegenden Sachen, was das Ganze betrifft. Radar. Radar sowohl herausfinden, wo stehen die Dinger, was sind das für Geräte, als auch natürlich Stören. Wir kommen dann noch zu den einzelnen Bereichen, was Electronic Warfare ausmacht. Also Radar oder überhaupt Aufklärung, in welcher Richtung auch immer, ist ein ganz wichtiger Punkt von Electronic Warfare. GPS, natürlich also man könnte jetzt auch hier GLONASS hinschreiben und Galileo, wie sie alle heißen. Also diese Ortungssysteme, also nicht Ortungssysteme, Lokalisierungssysteme, sind natürlich auch ganz weit vorn drauf, wenn es um Electronic Warfare geht, die Dinger zum einen zu stören und zum anderen auch zu schützen. Schutz gehört nämlich auch mit zu dem ganzen Zeug, also den ganzen Komplex Electronic Warfare. Licht ist natürlich auch eine ganz wichtige Sache. Also es gibt in dem Bereich sehr, sehr viele optische Sensoren und die kann man zum einen stören und zum anderen muss sie natürlich auch gegen Störungen geschützt werden. Zunehmend wird Funk und Richtfunk durch Laser ersetzt, also mit dem Vorteil, oder das denkt man sich so, dass das natürlich nicht so leicht abzuhören ist, über Reflexionen oder Staubteilchen in der Luft und so weiter, kann man da doch auch noch ein bisschen rangehen, aber natürlich nicht so einfach wie eine Funkverbindung. Also eine Funkverbindung ist deutlich leichter abzuhören als eine wirklich räumlich ziemlich sehr genau definierte Verbindung zwischen zwei Punkten. Ja, und Sensoren natürlich auch. Also es geht sehr oft darum, Sensoren, was auch immer, zu blenden, auszulesen, was auch immer. Oder so. Ach so, ich habe noch was ganz am Anfang vergessen. Also der Electronic Warfare, das Thema war eigentlich für das Radio des CCC gedacht, also das Penta-Radio. Gibt's auch als Podcast, solltet ihr unbedingt mal reinhören. Kann man auch über Internet hören, wenn ihr von weiter weg kommt. Und wir werden das Thema allerdings dann in Tiefe, weil heute haben wir nur eine halbe Stunde, in Tiefe dann dort noch ein bisschen angehen. Vielleicht machen wir auch noch einen länger gehenden Podcast zu einzelnen Themen, wo wir dann ein bisschen mehr in die Tiefe gehen. So, aber jetzt erstmal die einzelnen Abteilungen für was Electronic Warfare bedeutet. Mir geht's jetzt hauptsächlich drum, mal die, wenn ich mit Begriffen rumwerf, dass die klar sind. Also die Fernmeld- und elektronische Aufklärung, SIGINT, Signal Intelligence, da geht es hauptsächlich darum, Informationen des Gegners zu kriegen im Sinne von, ich höre seine Kommunikation ab, seien es Daten oder auch Sprechfunk oder auch Sensornetze, das kann auch sein. Also im Prinzip, ich werte Signale aus, um daraus Informationen, Geheimdienst, Intelligence in dem Sinne zu gewinnen. Elektronische Unterstützungsmaßnahmen, ESM, Electronic Support Measures, die finde ich persönlich die interessantesten, neben den Gegenmaßnahmen. Das heißt, ich höre in das Spektrum, also ins EM-Spektrum rein und sammle Informationen und werte die aus. Das muss jetzt nicht in dem Sinne sein, Funk im Sinne von, da kommuniziert wird, sondern es gibt noch jede Menge andere Signale, kommen wir noch zu, die man da einsammeln und auswerten kann. Elektronische Gegenmaßnahmen gibt es jede Menge. Radare lassen sich stören. Also da geht es im Hauptsächlichen um Störungen von gegnerischen Anlagen, was auch immer das jetzt ist. Und es gibt die elektronischen Schutzmaßnahmen, also elektronische Gegenmaßnahmen, Electronic Countermeasures und EPM, Electronic Protective Measures, Schutzmaßnahmen. Das heißt, ich muss natürlich meinen eigenen Kram gegen dieses Zeug ebenfalls schützen. Übrigens, wenn jemand Fragen hat, einfach reinwerfen. Wir können das aber auch zum Schluss machen. So, strategische Bedeutung. Ich weiß nicht, ob jemand schon mal was von dem Begriff Network-Centric Warfare gehört hat. Das ist ein Begriff, der ist Mitte, Ende der 90er Jahre aufgetaucht und ist die Idee, alle Informationen, die so ein Militär hat, überall zur Verfügung zu haben. Das heißt jetzt nicht, dass jeder auf alle Geheimnisse zugreifen kann, Aber dass man sagen kann, an der Stelle bis zum letzten Soldaten hin kann ich diese Information, die für den jetzt wichtig ist, hinbringen oder auch die Information, die der hat, zurückbringen. Das hat dann aber auch dazu geführt, dass es dann vor Ort in Informationsüberflutung gab oder umgekehrt, dass die Generäle da am grünen Tisch sahen, von oben über Drohne auf irgendein Geschehen geguckt haben und dann den einzelnen Soldaten angesprochen haben, du geh jetzt mal links, rechts und so. Und der sagt, nee, das kann ich nicht, da oben sitzt einer, den der noch nicht gesehen hat und so weiter. Also da gab's da, also da wurde dann mehr kommuniziert als gekämpft. Und dieses Network-Centric Warfare ist ganz extrem abhängig von Informationsverteilung und Informationsgewinnung und natürlich auch Informationsunterdrückung des Gegners. Deswegen, wenn ich heutzutage irgendwo Krieg spielen will, muss ich dem anderen schaden und mich selber schützen. Ursprünglich richtet sich das Ganze gegen die sogenannte C3I-Infrastruktur, also Command, Control, Communications and Intelligence. Das heißt, die Kommandostrukturen, Kontrollposten wie irgendwelche, zum Beispiel Steuerzentralen, Leitzentralen, solche Sachen wie Infrastruktur, Logistik und so, dass das gestört wird. Communications, klar, Daten und Sprachnetze, egal ob jetzt über Funk oder über Draht. Intelligence, also Nachrichtengewinnung des Gegners. Das Problem an der Sache ist, dass es ganz schwer ist, diese, also wirklich auf militärische Ziele zu begrenzen. Das heißt, wenn ich irgendwo so ein, ich sag mal jetzt Störsender, das ist heutzutage ein bisschen mehr als nur ein Störsender, wenn ich so ein Ding einschalte, das auch im zivilen Bereich ruhe. Das heißt, es ist vielleicht nicht besonders toll, wenn die Handys nicht gehen, aber wenn ein Militär der sogenannten Ersten Welt heutzutage mit sowas loslegt, dann steht eine Zivilisation. Das heißt, ich habe eigentlich kaum irgendwo eine Chance, eine Zivilbevölkerung zu schützen. Und was bei einer, also in der jetzigen Zivilisation bedeutet, wenn Kommunikation ausfällt, Strom ausfällt und so weiter, ist klar, binnen relativ kurzer Zeit sind weite Gegenden nicht mehr bewohnbar. Also gerade wenn in eine Stadt wie, das heißt Dresden oder irgendeine andere Stadt, der Strom ausfällt, da gibt's kein Wasser mehr, nach zwei Tagen spätestens sind alle Klos kaputt, weil Rohre voll sind und. Es wird werden keine Lebensmittel mehr transportiert und. Also das heißt, dieser ganze Bereich Electronic Warfare hat das Potenzial für sehr hohe Kollateralschäden. Komme ich dann aber nochmal dazu. So, fortschrittlicher Electronic Warfare ist derzeit, muss man sagen, ein Privileg entwickelter Staaten. Das heißt, ich kann natürlich auf dem Markt Geräte kaufen. Das sind dann aber die Sachen, wo man sagt, na gut, das ist 3-4 Generationen alt und die neuesten Sachen, latest new shit, bekomme ich nicht von der Stange, das behalten die Leute für sich. Geheimhaltung ist hier ein ganz, ganz wichtiger Punkt, weil wenn ich weiß, wie der Gegner stört, kann ich mich entsprechend schützen. Das heißt, ich bin zum großen Teil als Betreiber von sowas darauf angewiesen, das selbst zu entwickeln. Das selbst zu entwickeln bedeutet, ich brauche die entsprechenden wissenschaftlichen Einrichtungen, ich brauche die entsprechenden Ingenieurseinrichtungen und ich muss das Zeug auch noch produzieren und vor Ausspähung schützen können. Also das heißt, irgendein dritte Weltstaat kann das nur auf, ich sag mal, niedrigem Niveau, wo die sogenannte erste Welt nur noch drüber lacht. So. Kommen wir mal zu den einzelnen Sachen. SIGINT, das ist das, was wahrscheinlich den meisten hier bekannt sein sollte. Das ist auch was, was Geheimdienste gerne tun. Das heißt Fernmeldeaufklärung. Die schauen sich an, was übertragen die anderen Leute so an Informationen. Ganz, ganz früher hat man, wenn da so irgendwo so ein Feldtelefon lag, hat man sich da einfach mit draufgeklemmt und zugehört. Ein klassischer Countermeasure für gegen Electronic Warfare war dann, die Indianer zu holen und dann in Navajo sprechen zu lassen. Klassischer Fall von Countermeasure. Beziehungsweise von Protection Measure. So, es gibt aber auch noch die ELINT, das Electronic Intelligence. Das heißt, ich schaue nach, was stehen da für zum Beispiel Radare. Ein Radar heutzutage ist nicht mehr wie im Zweiten Weltkrieg, das einfach Funkwellen aussendet und die, was reflektiert wird, kommt zurück und das schaue ich mir an. Die Dinger sind heute etwas komplexer, werde ich dann auch noch was dazu sagen. Und Leitsysteme sind dann halt auch solche Sachen, dass zum Beispiel verschiedene Einheiten miteinander koordiniert werden. Und zwar nicht jetzt im Sinne von, dass da irgendeiner mit vielen Standen am Kittel sagt, ihr fahrt jetzt da, ihr dorthin, sondern das sind dann auch automatische Systeme, da werden Raketen gesteuert, da werden Drohnen gesteuert und, die dann eben, wo man nicht nur darum geht, also SIGINT ist erstmal in dem Sinne passiv, dass man nicht stört. Also man liest, aber schreibt nicht, wenn man das so will. Das heißt, hier geht es wirklich um Informationssammlung. So, ESM ist auch eine rein passive Nutzung des Spektrums. Und zwar geht es da, also Electronic Support Measures, da geht es hauptsächlich darum, sich das EM-Spektrum anzugucken und zu schauen, was schwirrt da noch an elektromagnetischen Wellen rum? Kleines Beispiel, Panzer. Die großen Dinger, die haben meistens einen großen Motor und sie haben oft einen kleinen Motor zum Anlassen. Das heißt, ich habe einen 50 PS Zweitaktmotor irgendwo, der gestartet wird und der startet dann die große Maschine mit ihren 1000 PS oder wie viel auch immer. Und das Interessante ist, jeder Motor, also Elektromotor, Benzinmotor hat eine Zündung. Und die Zündung macht Funken. Und die Funken machen elektromagnetische Wellen. Das heißt, wenn ich weiß, wie es aussieht, wenn so ein Motor, so ein Startmotor angelassen wird, kann ich das in mein Muster sozusagen, ich habe eine Datenbank, da tue ich das rein. Und dann habe ich meine Abhörstation, also als erstes mal muss ich sammeln, welche Abstrahlung gibt's. Zweitens, dann habe ich irgendwo meinen Lauschposten. Und wenn ich dann sehe, irgendwo im Feld, oh, jetzt werden hier 40, 50 von den Dingern angelassen, dann weiß ich teilweise eine halbe Stunde, Stunde vorher, wenn die Dinger angerollt kommen. Das heißt, kann dadurch mir halt Zeit verschaffen oder auch abschätzen, wie viele das sind und solches Zeug. Das heißt, alle möglichen Geräte, zum Beispiel so ein blödes Notebook, Tempest, habt ihr bestimmt schon gehört, sogenannte kompromittierende Abstrahlung, dass ich halt durch die Ansteuerung des Monitors das Bild woanders wieder sichtbar machen kann, einfach durch. Das funktioniert auch mit vielen anderen Sachen. Und die Auswertung davon nennt sich dann ESM. Das heißt, ich höre in das Funkspektrum, vergleiche das mit, natürlich mit sowas wie ein Software-Defined Radio, vergleiche das dann über DSBs, was auch immer, abgefahrene Algorithmen mit dem, was ich kenne und kann dann daraus bestimmte Schlüsse ziehen. Also das kann auch zum Beispiel sowas sein, irgendein Impulsladegerät für Funkgeräteakkus. Das können aber auch solche Sachen sein, zum Beispiel heutzutage ist es so, dass die Panzer oder auch Flugzeuge so eine sogenannte Situation Awareness haben. Das heißt, die unterhalten sich untereinander, welche Dateninformationen haben die entdeckt auf ihrem Nachtsichtgerät, auf ihrem Radar, was auch immer. Und dann können die auch sagen, okay, ich schieße jetzt auf den und du schießt jetzt auf den. Also können die untereinander klar machen, ohne zu funken. Das läuft dann in diesen jeweiligen Systemen, also je nachdem, welche Armee das ist, da hat. Und die funken natürlich auch untereinander, beziehungsweise erfassen Sachen über Sensoren. Und diese Daten zu erfassen, ist halt Teil von ESM. Und das ist natürlich eine Ergänzung für SIGINT. Also SIGINT geht es mir um den Inhalt. Hier geht es eher, was ist im Funkspektrum los? Countermeasures. Da geht es um die aktive Nutzung. Also aktive Nutzung heißt, ich fange an zu senden. Und das klassische Ding, was ich gleich am Anfang erzählt habe, Jamming, das heißt, ich mache jemanden anderen seine Kommunikation oder was auch immer kaputt. Das war ganz früher war das mal möglich, indem ich einfach einen Träger gesendet habe, der dann die Funkverbindung unmöglich gemacht hat. Mittlerweile gibt's genug Algorithmen, die trotzdem, dass irgendein ein Kanal mit Rauschen voll ist, da noch die Nutzdaten rausholt. Also das ist kaum mehr möglich, mit so einer einfachen Sache das zu machen. Also das gilt natürlich für Funk, egal ob Daten oder Sprachfunk. Sensoren, also das können irgendwelche Bewegungsmelder sein, das können optische Systeme zum Erkennen von Flugzeugen oder auch auf Satelliten. Also es gibt Satelliten, die sind dafür da, zu erkennen, wenn irgendwer Raketen startet. Also da gab es ja dann auch diverse Sachen im Kalten Krieg, wo die einen gedacht haben, oh, da startet was, dabei hat sich die Sonne an Wolken gespiegelt. Und es ist natürlich möglich, diese Satelliten zu stören. Man tut dann diese Sensoren mit Lasern blenden, zum Beispiel. Kann man auch wieder Zeug rausrechnen, aber es gibt dann auch wieder Maßnahmen, wie man sowas überschreiben kann. Also wie man dann dafür sorgt, dass, dieser Sensor trotzdem ist. Also Jamming heißt im Prinzip immer, ich mache diesejenige, was auch immer das gerade tut, kaputt, verunmöglichen. Radar ist eine ziemlich lustige Sache, was da gemacht wird. Also die allerersten Radarstörungen, ich weiß nicht, wer das kennt, das ist eine deutsche Erfindung, sogenannte Düppel. Da hat man einfach Aluminiumstreifen von der Wellenlänge des Radars genommen, hat die in der Luft ausgestreut und das Radar hat einfach ganz, ganz viele Flugzeuge gesehen oder so eine Art Schleier, hinter dem man dann mit seinen Flugzeugen langfliegen konnte. Funktioniert heute nicht mehr. So. Aber dann in 50er Jahren, 60er Jahren hat man es dann so gemacht, okay, es kam ein Radarimpuls und dann habe ich einfach einen sogenannten Pod an meinem Flugzeug gehabt, der diese Radarsachen aufgefangen hat und mit einer gewissen Zeitverzögerung zurückgeschickt hat oder einen anderen Pegel oder so. Und daran hat dann das Radar gedacht, okay, der ist noch 600 Kilometer weg, während das Flugzeug woanders war. Das heißt, ich habe sozusagen intelligentere Störsignale rein. Was ist dann als Gegending gemacht worden? Die Radarsignale wurden digital und sie wurden kryptografisch signiert. Das heißt, ich konnte das nicht einfach zurückschicken. Erstens, weil ich habe ja auch bloß die Lichtgeschwindigkeit, ich habe eine sehr kurze Zeit, wie ich das manipulieren kann. Wenn ich mit einem normalen Radar rangehe, kommen die Impulse und ich weiß dann im Laufe von, was weiß ich, eine Hundertstel Sekunde, ich muss die in der und der Zeit zurückschicken. Aber in dem Zeitpunkt hat sich sozusagen der Radarimpuls schon wieder geändert, ist halt schon wieder anders signiert worden und dadurch ist dann nicht mehr möglich gewesen, einfach sozusagen eine Replay-Attacke zu bauen. Man kann auch noch jede Menge andere Sachen jammen. Man kann zum Beispiel dafür sorgen, dass irgendwie Kommunikationsnetze überlaufen und. Also das geht hier bei ECM-Countermeasures, geht es darum, Sachen zu blockieren. Ja, ablenken und täuschen. Es gab dann auch zum Beispiel so eine Art, weiß nicht, wie man das jetzt nennen soll, Drohne, die an den Flugzeugen hinter sich hergezogen wurden, die ein deutlich größeres Radar-Echo gemacht haben als das eigentliche Flugzeug und dadurch dann zum Beispiel auch das Radar abgelenkt haben bzw. verwirrt haben. Also es muss nicht mal unbedingt elektronisch sein, aber heutzutage ist es das eigentlich alles. So, und dann gibt's noch die Electronic Protection Measures. Also da geht's darum, die eigene Infrastruktur zu schützen. Es gibt aktive Sachen, zum Beispiel Frequenzhopping, das, was wir heute im Handy und bei allen möglichen anderen Funksachen benutzen. Das ist eine Erfindung aus dem Zweiten Weltkrieg, übrigens von einer Schauspielerin. Die hat die Idee gehabt, das Frequenzhopping-Verfahren zu machen, damit springt die Frequenz immer hin und her und das für den, der es abhört, in einer nicht vorhersagbaren Art und Weise. Genau. Wie, nochmal? Ja, Elie Lamar hieß sie, glaube ich, ne? Genau. Und das wurde dann bei Torpedos eingesetzt und auch, ich glaube, bei den ersten Datenfunksachen, die dann so kamen in den 50er Jahren. Aber da konnte der Gegner halt nicht einfach sagen, okay, ich tue jetzt diese Frequenz blockieren, weil der war dann 10 Sekunden später oder eine Fünftelsekunde, was auch immer, war der dann irgendwo anders. Verschlüsselung ist natürlich auch ein Schutz gegen abhören. Gibt jede Menge Sachen. Und passiv, das Abschirmen statt Draht kann ich Glasfaser nehmen. Ausbildung ist ein ganz wichtiger Punkt, dass Leute eben keine Faxen mit ihren Geräten machen, die man dann wieder auswerten kann und, und. Also alle Sachen, die ich jetzt hier erzählt habe, sind im Prinzip, werden gleichzeitig angewendet, gehören aber unter Umständen unterschiedlichen Abteilungen an. Hängt auch da ein bisschen davon ab, wie das Ganze organisiert ist. So, wo stehen wir da? Das ist ganz schwer zu sagen. Also es ist verdammt viel geheim. Und wer da so ein bisschen hinterher recherchiert, findet auch sehr viel Propaganda. Interessanterweise, wenn man gerade sowas hinterher googelt, merkt man, dass die Propaganda von Russen und Amis sehr, sehr ähnlich ist. Also beide sagen, wir sind die Größten und wir besiegen jeden. Trotzdem scheint es so zu sein, dass Russland derzeit da ein bisschen die Nase vorn hat. Also die haben da ein paar Dinge getan, wo man sagen muss, Respekt. Ja, alles ist digital. Vielleicht noch kurz, warum Russland da scheinbar führend ist. Also das ist jetzt Spekulation, so genau kann ich das nicht sagen. Zum einen gehe ich davon aus, dass der Überschuss an Weltklasse-Mathematikern da ein guter Grund ist. Der andere Grund ist der Westen hat sich in den letzten, sagen wir mal, 20 Jahren damit befasst, andere Länder zu zerkloppen, Stealth zu entwickeln. Und Russland hat gesagt, wir entwickeln Abwehrtechnologie. Und das scheinbar sehr, wie soll ich sagen, erfolgreich. Also wenn man dem glauben kann, was das ist. Das Schöne ist immer, wenn man ein paar Sachen hat, wo beide Seiten sich zu äußern, dann kann man immer sagen, okay, hier ist tatsächlich was passiert. Ja, im Prinzip betrifft das alle Bereiche des Militärs bis ganz weit hinter in die rückwärtigen Dienste, sprich Leute, die Logistik machen und so weiter. So, was ich vorhin schon mal gesagt habe, eine Trennung zwischen militärischen und zivilen Zielen ist nicht oder schwer möglich. Mit den möglichen Folgen, die diese Waffen haben, ist es durchaus gerechtfertigt, das auch als Massenvernichtungswaffe einzustufen. Auch wenn es nicht den, ich sag's mal, direkten Tod von 100.000 oder so, wie bei einer Atombombe oder chemischen Waffen oder so, nach sich zieht, im Prinzip ist das eine Waffe, die, ja, ich will jetzt nicht sagen ungelenkt ist, aber die schwer wirklich einzugrenzen ist und die wirklich auf Massentod und Massenvernichtung, Massenzerstörung zielen kann. Insbesondere in höher zivilisierten Kreisen, wenn man das so nennen kann, oder wo die Zivilisationsrate höher ist, wie auch immer man das jetzt bezeichnen will. Also das heißt, eigentlich jede Zivilisation im europäischen, sagen wir mal, asiatischen, nordamerikanischen oder auch südamerikanischen Raum würde zusammenbrechen, wenn diese Sache in einem großen, was heißt großen Rahmen, wenn die wirklich in einem Konflikt eingesetzt werden würde. Ich nehme mal an, dass wahrscheinlich wirklich weniger entwickelte Zivilisationen, also ich mag dieses Wort eigentlich auch nicht, ich weiß bloß nicht, wie ich es jetzt anders ausdrücken soll, eben jetzt gerade in Afrika oder die sogenannte Dritte Welt, dort ist das wahrscheinlich weniger verheerend, weil diese Länder nicht so sehr auf die diversen Sachen angewiesen sind. So, diverse Konflikte in den letzten Jahren haben gezeigt, dass Electronic Warfare im Prinzip überall, ich will nicht sagen die entscheidende, aber eine sehr entscheidende Rolle im Sinne von ohne das geht's nicht mehr gespielt haben. Also alle Leute, die irgendwo mal in Syrien waren, Leute, die in der Ukraine waren, auf der Krim, was alles so in den letzten, sagen wir mal, 5 Jahren passiert ist, haben davon gesprochen, dass Drohnen, kleine Drohnen, große Drohnen, überall. Die haben davon gesprochen, dass massivst Information Intelligence, also SIGINT und so weiter gemacht wurde. Die haben auch von massiven Sachen gesprochen, was da so passiert ist. Also ein Beispiel, das habe ich leider nicht verifiziert bekommen von unabhängiger Quelle. In der Ostukraine ist es mehrmals vorgekommen, dass ganze Bataillone früh aufgestanden sind und alle Autobatterien waren leer, alle Handy-Akkus. Keiner weiß, was da passiert ist. Vielleicht waren sie einfach nur alt, aber es ist halt mehrfach passiert und es ist unklar, was da genau gelaufen ist. Wie gesagt, ich habe es nicht unabhängig verifiziert bekommen, aber das sind die potenziellen Sachen, mit denen wir es zu tun haben. Also, dass die halt schaffen, ganz fundamentale Dinge lahmzulegen. Das Zweite, was passiert ist, es gab in den letzten 4-5 Jahren mehrere, sowohl in der NATO als auch in Russland als auch anderen Ländern, Tests, also Manöver heißt das ja beim Militär, wo sie mit dem Zeug rumgespielt haben, was dann auch massive Auswirkungen auf Zivilleben hatte. Ich habe das Ganze hier mal, wer das nachlesen will, das sind Links, die da drüben sind. Also zum Beispiel gab es ein, ich glaube 2014 war das, gab es eine NATO-Übung, die für mehrere Stunden komplett die gesamte Flugsicherung von Ungarn bis Nordeuropa lahmgelegt hat. Hat jemand was davon in Nachrichten gehört? Wow, doch ein paar mehr. Also, und da redet jetzt auch keiner drüber. Also das wurde nie wirklich groß so. Haben die alle? Dann schicke ich gleich den nächsten. Vor ein paar Wochen haben die Russen scheinbar wieder mal mit einem ihrer GPS-Störsendern rumgespielt. Und da gibt es Seiten im Netz, wo man Schiffsverkehr beobachten kann. Und da sind dann lustige Sachen passiert, dass dann zum Beispiel Tanker, hier sollte er sein, dann irgendwie hier durch die Landschaft gefahren sind und das halt auch ziemlich wild hin und her ging. Das war wahrscheinlich auch so eine Nebenwirkung von einem dieser Tests. Und übrigens, das Stören von GPS klingt immer so. Ich kann das natürlich einfach mittels einem Träger platt machen. Aber um GPS wirklich zu stören, brauche ich Atomuhren und ich muss mich mit den anderen Satelliten, die da noch rumfliegen, irgendwie abstimmen. Das heißt, das ist nicht ganz trivial. Also wer sowas kann, nicht einfach nur GPS platt machen, sondern GPS so stören, dass dann Schiffe theoretisch aufs Land fahren, ist, da gehört schon was dazu. So, es gab auch mehrere Zwischenfälle, und zwar ist das seit Jahren der Fall. Das ist auch in der Öffentlichkeit nicht so weit bekannt. Sagt jemand das Open Sky Abkommen was? Okay, muss ich es erklären. Also Open Sky ist ein Abkommen zwischen mehreren Ländern, die gegenseitige militärische Kontrollflüge erlauben. Das heißt, wir erlauben den anderen jeweils mit ihren Spionageflugzeugen über unser Gelände oder was auch immer zu fliegen. Und die USA hat vor so 4-5 Jahren war das das erste Mal, dass Generäle offene Briefe an ihre Führung geschickt haben, dass das ausgesetzt werden soll, weil die ESM- und SIGINT-Fähigkeiten der Russen so gut sind, dass sie jetzt gerade nichts mehr verstecken können, selbst wenn sie es unter das Dach schieben. So, also das ist so ein Ding. In Syrien hatte die USA das erste Mal überhaupt die F-22 in sowas, was man Kampfeinsatz nennen könnte. Die F-22, wer das nicht kennt, ist angeblich das coolste, tollste Flugzeug, was da so rumfliegt. Es war aber noch nie in einem Krieg wirklich. Und die haben sie dann, nachdem die Russen in Syrien angekommen sind, haben sie dafür gesorgt, dass die Dinger nicht mehr aufsteigen, damit die Russen nicht rausfinden, was da an Sensordaten kommt und wie die Dinger sich verhalten, wie man die vielleicht im Radar sieht und so weiter. Das heißt zwar immer Stealth, Stealth ist ein Mythos. Stealth funktioniert nicht. Stealth ist Blödsinn. Stealth kann ich nur machen in einem Frequenzbereich. Meistens sind die auf X-Band-Radar optimiert und in allen anderen kann ich die sehen. Und gerade die Russen produzieren seit den 50ern Radare, Langwellenradare, die sehen die Dinger sehr wohl. Also die haben ja auch schon in Jugoslawien ist ja auch dann schon so eine F-114 oder 17 heißt sie, dann vom Himmel gefallen, weil und das noch von einem Radarsystem aus den frühen 60er Jahren abgeschossen worden. Also das, also Stealth ist so ein Ding, aber das jetzt nur mal am Rande. Ja, dann gab es 59 Marschflugkörper, die nach Syrien geschossen wurden, wovon 38 oder 39 einfach in die Wüste gefallen sind. Und die anderen sind, ja, wie soll ich das sagen, die haben dann Dinge getroffen, die da nicht wirklich geplant waren. Also man hat dann auch Sachen im Fernsehen gesehen, Bilder, wo man sich dann gefragt hat, okay, ihr habt jetzt einen 1,5 Millionen Dollar teuren Marschflugkörper losgeschickt, um einen Schuppen zu sprengen, wo Schmiermittel drin sind. Okay, die sind wichtig, ohne das fliegen die Flugzeuge nicht, aber das ist halt doch relativ einfach ersetzbar und das ist halt auch irgendwie sehr unverhältnismäßig, das hinzumachen. Hier in dem Fall waren das wahrscheinlich die Russen mit einem System, was ich hinten noch als Bild habe. Natürlich sagt keine Seite was. Ja, es sind da so diverse Schiffe kollidiert. Keiner weiß warum, keine Seite sagt was, aber es gab in einigen der Fälle, wo da Sachen passiert sind, dann auch Merkwürdigkeiten im GPS, die sich dann wieder auf diesen Seiten angedeutet haben. Ich kann es nicht belegen, aber die Vermutung liegt nahe. Ja, dann ganz bekannt der Zwischenfall mit der Donald Cook. Ich weiß nicht, wer davon gehört hat. Also Donald Cook ist ein Zerstörer der USA, den die ins Schwarze Meer geschickt haben. Das Schwarze Meer ist ein Binnenmeer in Asien, wo es ein internationales Abkommen gibt, dass Kriegsschiffe nur von den Staaten dorthin geschickt werden oder sich dort bewegen, die eine Küste an diesem Meer haben. Das ist ein internationales Abkommen. Ja, die Amis, wie sie halt so sind, haben einen Zerstörer hingeschickt, die Donald Cook, die mit dem Aegis-System, das ist das NATO-Standard-Luftverteidigungssystem, latest new shit, ganz toll, vernetzt, also Network-Centric Warfare mit anderen Schiffen und so weiter, hat. Und ja, dann fliegt da eine russische Su-24 unbewaffnet vorbei. Das Einzige, was er hatte, war ein Pod am Ding, also das Kirby oder so ähnlich heißt das System, was sie benutzt haben. Woraufhin auf dem Zerstörer alle Lichter ausgegangen sind, inklusive das Aegis-System. Und die SU-24 ist ein sehr, sehr altes Flugzeug. Also was heißt sehr alt? Also die ist irgendwann früher 80er oder späte 70er. Und die hat dann 12 simulierte Raketenangriffe auf dieses Boot geflogen, ohne dass die dort hätten irgendwas machen können. Danach ist das Boot nach Rumänien gefahren und angeblich 37 Seeleute haben an Ort und Stelle gesagt, sie hören auf. Völlig frustriert und geschockt. Das Witzige ist, dieser Zwischenfall wurde von den Amerikanern bestätigt. Also das kam erst von Russen nur und dann plötzlich haben die Amis eine Protestnote in Russland eingereicht. Das Zweite war, also der Flugzeugträger Ronald Reagan ist so, ich glaube, ihr neuester sogar, ich weiß nicht, es wird noch einer gebaut, aber das ist, glaube ich, ihr neuester, den sie haben. Der ist dann von einer Tu-142 lahmgelegt worden. Ja, hier sind dann noch ein paar Sachen dazu. Wer danach sucht, der findet das im Netz in größeren Dings. Und auch was manchmal auch ganz spannend ist, dass so wie die verschiedenen Seiten das so darstellen. So, hier sind noch ein paar von den Sachen. So, weiter? Oder will noch wer? Gut. Das ist ein sehr spannender Artikel. Hier geht es darum, wie russische Electronic Countermeasures dafür sorgen können, dass kein einziges NATO-Flugzeug überhaupt aufsteigen kann, weil die Datenlinks zwischen den Flugzeugen wie auch der Bodenstation unterbrochen sind. Mal interessant zu lesen. Ja, und hier haben sich die Briten dann auch aus Syrien zurückgezogen, nachdem die Russen mit ihren Bordsystemen an ihren Flugzeugen, die da rumgeflogen sind, rumgespielt haben. Also immer mal ganz lustig zu sehen. So, braucht das noch jemand? Gut. Ja, Equipment und Fähigkeiten. Was da alles gibt, das binden sie einem nicht auf die Nase. Wie gesagt, wenn der Gegner weiß, wie der andere stört, kann er sich davor schützen, manchmal. Und deswegen wird sowas sehr geheim gehalten. Man sieht halt immer nur die Auswirkungen, wie mit der Donald Cook zum Beispiel. Fakt ist, dass sowohl SIGINT, COMINT, ELINT, ESM und auch Countermeasures sind mittlerweile vertreten in Flugzeugen, und zwar von ganz kleinen bis ganz großen, also auch Drohnen haben das Zeug drauf. Übrigens schickt die NATO 2 bis 3 Mal wöchentlich Spionagedrohnen über Deutschland, hat natürlich, also zur Ostsee, und hat natürlich mit Deutschland ausgemacht, dass sie ihre ESM und SIGINT Sachen, COMINT Sachen dann während des Flugs über Deutschland ausschalten. Aber sie fliegen also da regelmäßig lang. Schiffe haben das, Drohnen, Fahrzeuge, und es gibt sogar kleine Handheld-Geräte, die dann halt in einem gewissen Rahmen dann halt stören oder auch empfangen können. Ja, fast jedes Signal ist auswertbar. Ich kann in das EM-Band gucken und sehe dort was. Es ist nur die Frage, kann ich es zuordnen? Und wenn ich das kann, kann ich hinterher irgendwie auswerten. Die Frage, wie schnell und so weiter, ist letztendlich nur eine Frage davon, um es mal verkürzt zu sagen, wie groß meine Antenne ist. Also AVEX können mehrere hundert Kilometer in jede Richtung gucken. Ist auch so, dass man, wenn ein AVEX-Flugzeug so eine Linie fliegt, man rein theoretisch diese Strecke wie eine lange Antenne sehen kann. Und damit hat man dann halt auch also nicht nur, dass der einfach eine Entfernung gucken kann, sondern ich habe natürlich auch eine gewisse Fläche damit abgedeckt in der Zeit, wo ich mich bewege. Ja, Countermeasures habe ich ja schon ein bisschen dazu gesagt. Klassisch war es halt so, Sensoren überlasten. Das heißt, ich habe Radioempfänger, also Funkempfänger, einfach durch eine Trägerwelle gestört. Ich habe den Eingangsbereich übersteuert und damit war keine Kommunikation mehr möglich. Ich kann natürlich auch andere Sensoren übersteuern. Es gibt da, also in 70ern oder späten 60ern war das, kam mal auf, dass man Laser aufgebaut hat, mit denen Piloten in Flugzeugen geblendet wurden. Wird auch nach wie vor gemacht. Dagegen gibt es dann Helme, die einen Schutz dagegen haben. Ob und wie gut das funktioniert, keine Ahnung. Also angeblich soll es gehen, aber ist halt wahrscheinlich auch nur eine Frage, mit wie viel Leistung ich da reinbrate. Ich kann natürlich aber auch andere Sensoren überlasten. Also die ganzen Flugzeuge haben zum Beispiel Infrarotsensoren, womit sie den Abgasstrahl von anderen Flugzeugen erkennen können. Die kann ich natürlich blenden. Klassischer Fall hier die Flares, wenn die fliegen, wo dann diese Dinger da wegfliegen, kennt jeder. Ich kann aber auch gleichzeitig wieder Countermeasures machen, die dann zum Beispiel über Software diese Flares rausrechnen aus dem eigentlichen Bild. Geht auch. Spannend, also Sensoren überlasten ist eigentlich so vom, ich sag's mal, Hackfaktor eher langweilig. Spannender wird's, wenn man weiß, wie diese Dinger funktionieren und man fängt an, die Signalkette, die nach den Sensoren kommt, zu überlasten. Also das ist auch schon ein relativ altes Verfahren. Also es gibt bei YouTube ein paar Videos aus den späten 50ern, frühen 60ern, die deklassifiziert wurden, wo man da sehen kann, dass das dort schon gemacht wird. Was ich allerdings so richtig cool finde, muss ich mal sagen, da scheinen die Russen auch recht weit vorne zu sein. Sie sind in der Lage, Schadcode über die Sensorik in die dahinterliegende Auswerteelektronik bzw. Computer zu bringen. Das heißt, wahrscheinlich, so stelle ich mir das jetzt vor, läuft das so ein bisschen wie mit dem Chip, der da mal vor einiger Zeit gehackt wurde, über das Radio. Das heißt, ich habe eine Eintrittsstelle an einer Sache, wo niemand wirklich weiter gedacht hat, und die Sensoren leiten das weiter, und wenn ich weiß, wie der Kram da hinten funktioniert, kann ich den dann auch entsprechend dosen oder Dinge dort reinbringen, die eben das System Dinge anzeigen lassen, die da nicht sind, oder eben andersweitig Dinge nicht anzuzeigen, die da so sind. Genauso ist es möglich, die Kommunikationswege, die für Network-Centric Warfare nötig sind, mit so viel Daten zu füllen, dass die untereinander keine Daten mehr austauschen können oder eben ein Problem damit haben, wichtige von Mülldaten zu unterscheiden. Ja, ganz spannendes Ding. Russland hat vor ein paar Wochen einen Sprengkopf öffentlich angekündigt, der einen ECM-Pod hat sozusagen. Das heißt, Russland ist in der Lage, solche Störmaßnahmen weit hinter den Linien des Gegners auszuführen. Das heißt, die schicken das Ding hin und wo das drüber fliegt und runter geht, setzt das Zeug ein. Bisher ist es so, entweder ich habe mein Flugzeug und fliege dahin oder ich habe irgendein Landfahrzeug, wo das da ist. Das ist nochmal eine, was heißt Verschärfung nochmal, wenn ich das will, kann ich so ein Ding auf eine Interkontinentalrakete packen und wirklich weltweit irgendwo hinschießen, nicht nur in meiner Reichweite von meinen Schiffen, Flugzeugen oder so. Ja, Antisatellitenwaffen, da gibt es verschiedene Mikrowellen und so weiter. Ja, so, nicht-nukleare EMPs, auch eine schöne Sache. Das heißt, man muss nicht mehr die ganz großen Dinger zünden, aber nicht-nukleare EMPs sind auch schon etwas älter. EMP, ist das allen bekannt, was das ist? Okay, fast alles nickt. Muss ich nicht weiter... ja, hier mal so ein paar Beispiele, wie sowas aussieht. Das sind dann die typischen Pots, wo waren sie irgendwie? Also das sind Flugzeuge, die für Electronic Warfare ausgerüstet sind. Das ist ein französisches Schiff. Ich bin jetzt gerade nicht sicher, ob das oder das die Pots sind oder der. Ich glaube, der ist es. Das ist ein französisches Spionageschiff. Das ist ein russisches Spionageschiff aus den 60er Jahren. Ja, nur noch ein paar Fotos. So sieht so ein Pot von innen aus. Leider alles geheim und kann nicht sagen. Das ist das System, was Russland in der Ukraine eingesetzt hat. Das wurde ebenfalls in der Ukraine eingesetzt. Und die zeigen sie jetzt auch auf Messen. Ich weiß nicht, was sie noch hinten in der Garage stehen haben. So, hier sind noch ein paar Links, die man sich mal angucken kann, wenn man sich für das Thema interessiert. Gut, Schnelldurchgang. Fragen?
Ja, jetzt müssen wir leider aufhören. Vielleicht können wir noch ein, zwei ganz kleine Fragen, damit wir die Hacker-EG, die dann kommt, nicht gefährden. So.
Also laut Dings noch 12 Minuten.
Was? Bei mir ist 3/4. Achso, ja, aber um kommt der nächste. Ja.
Genau.
So, wer hat noch eine kurze Frage?
Ja, da habe ich irgendwo eine Hand gesehen. Genau.
Gibt es irgendwo eine Quelle, in der die Sachen zusammengefasst sind, die hin und wieder aktualisiert wird?
Ah, schwierig. Also ich habe keine gefunden, wo man sagen kann, das ist jetzt die Stelle, da muss man hinlaufen. Selbst die Wikipedia ist ein bisschen outdated und wenn man unten in die Links macht, also man findet auf alle Fälle bei Wikipedia Ideen für Suchbegriffe bei Google. Global Security bringt hier und da mal was, aber es ist ein Thema, wo es nicht wirklich so die Seite gibt, wo man reingucken könnte. Immer, also.
Danke.
So, eine schaffen wir vielleicht noch.
Wir hatten ja gerade eben die Fotos gesehen mit von wegen großen LKWs und sowas. Wenn ich mir jetzt aber vorstelle, die Sache mit dem Satellitenkopf da oder mit dem Warhead für eine Rakete, das heißt ja, das ganze Ding muss ja relativ klein und kompakt schon sein.
Also das,
und dass auch die Preise dafür sinken.
Die Preise, wie immer beim Militär, sind... weiß nicht, wo sie sie herhaben. Also es gibt jetzt keinen Listenpreis, was das kostet, aber billig wird es nicht sein. Der Sprengkopf, also dieser Warhead, passt auf die JARS-Rakete. Das heißt, das ist eine Kurz- und Mittelstreckenrakete, die jetzt nicht so groß ist. Also ich brauche da nicht irgendein großes Ding.